Matthias, weißt du eigentlich, dass There Will Be Blood ein viel besserer Film wäre, wenn er nicht ein ganz krasses Makel hätte?
Hey Niklas, nee, hätte ich jetzt nicht gewusst. Was soll denn das für ein Makel sein, sag mal?
Ja, Paul Dano natürlich. Der ist ja der
Ah.
beschissenste Actor in der ganzen SAG. Also das sagen nicht wir, das sagt Tarantino.
Ach.
Ja. Und ich verstehe das nicht so richtig. Also der hat neulich in einem Podcast mit Bret Easton Ellis zu so einem richtigen Rundumschlag ausgeholt. Unter anderem gegen Paul Dano und Owen Wilson und Matthew Lillard, die ja alle so als Loser im Grunde bezeichnet hat. Und uninteressant, also Paul Dano hat er als uninteressant bezeichnet. Aber ich verstehe das nicht so richtig. Also gut, erstens habe ich There Will Be Blood nicht gesehen, ne? Den hast du gesehen. Ich wollte ihn ja unbedingt gerne sehen. In Essen wurden die ganzen Filme von PTA ja jetzt sogar nochmal wieder aufgeführt, aber ich habe es leider nicht geschafft. Nee, aber ich habe jetzt eigentlich nie so ein schlechtes Bild gehabt von Paul Dano.
Und also ich habe ja There Will Be Blood gesehen
Ja.
und dein Bild von Paul Dano würde sich nicht verschlechtern nach diesem
Okay.
Film. Garantiert
Okay.
nicht. Wahrscheinlich sogar eine seiner besten Rollen. Also es hätte niemanden gewundert, wenn neben Daniel Day-Lewis Paul Dano beispielsweise einen Oscar für den besten Nebendarsteller bekommen hätte
Okay. Ja.
in dieser Darstellung. Das kann ich so 100%ig unterschreiben. Habe jetzt nicht mehr im Kopf, wer 2009, 2008, 2009 noch nominiert war, aber trotzdem. Ja, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Es ist so durch das Internet gegeistert, Auszüge aus diesem Interview, ne, aus diesem Podcast von Tarantino. Darüber reden wir hier. Fangen wir ganz eiskalt an mit genau diesem Thema und heißen euch natürlich trotzdem herzlich willkommen hier an dieser Stelle bei den Rittern des Filmgenuss. Niklas?
Moin.
Moin.
Ja.
Der Arthouse Otto ist am Start und ich auch, der Blockbuster Babo, der Matthias. Wir heißen euch hier herzlich willkommen, so wie jeden Donnerstag. Freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, und wir sind auch schon direkt drin, wie schon gesagt, in diesem Thema. Und wen hat er noch? Er hat noch über Owen Wilson hat er abgerotzt, ne? Aber, wie hieß er noch? Matthew Lillard, genau. Aber was ich auch noch mitbekommen habe, ist natürlich, er hat natürlich Austin Butler gelobt, ne? Was auch sonst.
Echt, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Ja, er hat Austin Butler gelobt, hat gesagt,
LOL.
als Alternative, ja, nannte er Austin Butler, der aus seiner Sicht die stärkere Gegenfigur zu Daniel Day-Lewis abgegeben hätte. Aber man muss auch mal dazu sagen, irgendwie Austin Butler, der war 2007, wenn mich nicht alles täuscht, war er gerade mal 16, ne? Also 16, 17 Jahre alt. Also ich glaube, der hatte kein gutes Spielalter zu dem Zeitpunkt oder war überhaupt noch gar nicht
Ach
auf
Quatsch.
dem Hollywood-Tableau.
Nein, da war der noch so ein kleiner Nickelodeon-Darsteller.
War er
Ja,
wirklich?
der hat so mit Zoey
Ja.
101 und iCarly und wie sie alle hießen angefangen. Ja.
Ah, krass,
Ja.
okay. Ja, und den großen Durchbruch hatte der Gute natürlich mit seiner Elvis Presley Darstellung.
Naja, also ich würde eher sagen, dass Tarantino sich so ein bisschen einen auf den hobelt, weil er ihn ja auch in
Mitentdeckt
Once Upon
hat,
a
ne?
Time hatte. Ja, entdeckt, also
Ja.
das war so ein bisschen sein Sprungbrett in jüngster Zeit, ne? So seit 2019.
Austin Butler. Und er hieß ja in Once Upon a Time hieß er ja Tex. Kann das sein?
Da hieß er Charles Tex Watson, ja.
Tags irgendwie
Tex,
so. Ich habe
ja.
mir das. So hatte ich immer die Eselsbrücke, weil ich mir Austin Butler nicht merken konnte, aber ich konnte mir merken, dass er Tags bei Tarantino hieß. Und dann kam ich wieder von Texas nach Austin, weißt du so. Und dann war ich bei Austin Butler. So war
Oh.
lange Zeit bei mir. Ja, hatte ich das echt
Linke
als
gerade,
Eselsbrücke irgendwie.
ja.
Ja. Wie findest du das? Kannst du mich mal
Voll
loben, ne? War
geil,
doch. Voll gut,
ey.
oder? Ein bisschen
Ja.
Geografiekenntnisse so.
Ja.
Nein, ja. Eigenlob stinkt.
Ja, nee. Aber ich möchte jetzt auch nicht schon wieder davon anfangen, dass Tarantino da irgendwie so gefühlt alle A-Lister von morgen in seinem Film hatte. Ne? Margaret Qualley, Austin Butler, Mickey Madison sehe ich gerade, wusste ich bis gerade auch noch nicht.
Ja,
Maya
Hawke,
Sydney Sweeney, so das.
Ja.
Ich werde diese Liste in unserem Podcast auch noch 5-mal vorlesen, nur um zu betonen, dass da viele Leute drin waren, die inzwischen ordentliche Karrieren haben.
Ja.
Nee, weißt du, warum Owen Wilson wahrscheinlich die Zielscheibe war? Weil der ja so der Stammcast von Wes Anderson ist und nicht von ihm.
Ja. Vielleicht hat ihm auch, also speziell der Fall Paul Dano, ja. Ne?
Ey, der ist voll die Süßmaus, Paul, ey. Das ist, geht mir echt auf den Sack,
ey. Der ist halt ultra, ultra talentiert. Ja. Der ist doch so, also die Rollen, die er spielt, die siehst du ihm ja gar nicht so an, wie er so, ne? Ja. Wie er so aussieht und was für eine Range er ja auch hat. Er total. Kann übelst die Psychopathen spielen, aber auch voll die netten Internet-Nerds irgendwie so. Kann er auch, ja. Ne? Also wenn man jetzt mal an den GameStop-Aktienfilm denkt. Mann, ich kann mir den Titel nicht merken. War das auf jeden Fall ein ganz harter Dump Money, genau. Ja. Was für einen charismatischen, netten Dude er da spielt, muss ich sagen. Und in There Will Be Blood spielt er ja so einen schizophrenen, so gottesindoktrinierten Geistigen, sage ich mal.
Krass,
und ja, richtig, richtig krass. Ich sag dir, das ist eine Oscar-Performance auf jeden Fall in krass, There Will Be Blood. Ja. So eine für die Geschichtsbücher halt, ne? Ja. Also der ganze Film ist natürlich ein Meisterwerk, aber
ja, guck mal, und im Jahr davor bei Little Miss Sunshine war er so der Teenager, der keinen Mord rauskriegt. So. Das ist schon eine Range. Ja. Schon eine Range.
Total. Stimmt, das war nur ein Jahr vorher. Ja. Mann, wenn du Little Miss Sunshine gesehen hast, guck dir mal There Will Be Blood
ja,
an.
Ja, ich möchte ihn unbedingt sehen.
Dir diesen Film. Den musst du sehen, ja. Das ist auch dein Film, Niklas, da bin ich mir sicher. Das habe ich hier auch schon mal im Podcast gesagt. Das ist dein Film,
auch sicher,
das weiß jeder. aber Tarantino, ne, also wir hängen ja oftmals an Tarantinos Lippen, wenn es darum geht, irgendwie Filme zu bewerten und Filme zu besprechen, ne? Und auch seine Top-Listen und so. Und es macht ja schon Spaß, seinem Film-Nerd Brain zuzuhören, aber es kommt so aus dem Nichts irgendwie, diese fast schon diskriminierende Haltung gegenüber diesen Darstellern. Ja. Ey, das ist schon ein bisschen traurig,
muss ich sagen. Ich finde das wahnsinnig armselig, weil ich nicht verstehe, wie so ein Mann von seinem Rang und seinem Ruf es nötig hat, so über andere zu reden. So, das,
man kennt es halt auch so von Tarantino nicht unbedingt.
Nein!
Ne? Also, wenn er Stress hat mit Leuten und sagt, dass sie scheiße sind, dann sagt er das auch irgendwo, ne? In anderen Fällen hält er sich halt auch verdächtig hart zurück. Aber, also jetzt mal in Richtung Weinstein.
Ja.
Aber,
oder
hat er bis heute Uma nichts Thurman, gesagt. Ja, oder die Uma Thurman-Geschichte. Wobei das ja auch eher so eine Privatsache ist, würde ich sagen, in gewisser Weise, wenn die ja wohl irgendwie befreundet waren oder.
Also das
kann man jetzt auch nur spekulieren.
Dass er versucht hat, diesen Unfall am Set zu vertuschen, das finde ich jetzt aber keine Privatsache eigentlich.
Okay, nee, das Detail hatte ich jetzt gar nicht.
Ja, es gab ja am Set von Kill Bill 2 einen Unfall.
Genau, ja. Genau. Er hat sie ja, also er hat Uma Thurman genötigt, gedrängt oder ein bisschen überredet, statt Stuntman, Stuntfrau, sollte sie ja dieses Auto fahren. Ja. Dieses Cabrio in der Szene, im letzten Akt quasi von Kill Bill 2, ne, fährt sie dieses
Cabrio da, ne, ja, genau.
Dieses Cabrio durch diesen Palmen-Dschungel.
Genau. Dann war es wohl auch noch so, dass er so sagte, so, ja, fahr mal nicht so 30, sondern fahr mal ruhig 70 oder so.
Naja,
also darum geht es ja auch gar nicht, aber Das Interessante ist ja, sobald du einmal im Internet Dreck aufgewühlt hast, stürzt sich ja die ganze Welt auf dich. Und deswegen kommen die Leute jetzt alle wieder mit diesen Geschichten, die er gerade so ein bisschen hinter sich gelassen hatte, wieder um die Ecke so. So von wegen, geile Filme, aber wer ist er denn mit seiner Weinstein-Wichserei und wie er Uma Thurman behandelt hat und so. Also da hat er sich auf jeden Fall ein Ei ins eigene Nest gelegt, wie man so schön sagt.
Ja, Tarantino hat schon so eine spezielle Arroganz irgendwo, glaube ich auch. Ja.
Vor allen Dingen, und das ist ja das Allerwitzigste, wenn einer der beschissenste Actor in der SAG ist, dann ist er es ja wohl, Alter. Also, ja, ey, komm. Also, ja, in Pulp Fiction ist er gerade noch auszuhalten, aber es gibt sicherlich Gründe dafür, warum er davor als Schauspieler nicht mal eine scheiß Cornflakes-Werbung machen durfte.
Jimmy's
Gourmet-Krone. Ja, genau. Also, was Schauspieler angeht, sollte er wirklich ganz kleine Brötchen backen, der gute Mann, ey.
Walter Kaffee kochen.
Genau. Aber er kauft immer den Besten.
Er kauft den
Weil
Besten,
Bonnie ja. Scheiße kauft.
Bonnie kauft nur Scheißdreck.
Ja. Ah, Bonnie schön. Buys it, she buys
ja.
shit.
Ja. Also, aber im selben Podcast hat Tarantino ja dann doch nochmal was anderes Kontroverses rausgehauen, nämlich seine Liste der besten Filme des 21. Jahrhunderts, ne? Top 10 Liste. Und jetzt pass mal auf,
mein Lieber. Das ist ein Hot Take.
Ja, pass auf. Platz 10, Midnight in Paris von Woody Allen.
Ich noch nie gesehen.
Platz 9. Ja, den habe ich auch nicht gesehen. Aber den nächsten hast du, glaube ich, gesehen. Shaun of the Dead. Ja. Platz 8. Mad Max Fury Road. Mhm. So weit, so gut. Platz 7, jetzt kommt hier schon, ich sag Tony Scott, Unstoppable. Ah, wobei, jetzt, wir haben ja eben schon kurz drüber gesprochen, jetzt fällt mir ja ein, Tarantino hat ja schon mal für Tony Scott ein Drehbuch geschrieben oder Tony Scott hat ja schon mal ein Tarantino-Drehbuch verfilmt.
Ja.
True Romance ist ja von Tarantino geschrieben.
Ah ja.
Und ja, und den hat
er verfilmt. Ja, das ist ja von ihm geschrieben, oder? Wusste ich, ja, stimmt. Ja. Hm.
Genau, den hat Tony Scott ja verfilmt. Ja, und das war ja auch so ein bisschen der Durchbruch für Hans Zimmer tatsächlich, ne? Weil da die Musik von Hans Zimmer drin ist. Hm. Und ja, auf Platz 6 hat er dann auch einen Fincher, nämlich mit Zodiac.
Mhm.
Großartiger Film. Ich habe den bestimmt 20 Mal gesehen. So toll finde ich den. There Will Be Blood natürlich hier schon genannt. Ne? Dann auch Christopher Nolan. Was schätzt du, welcher Nolan ist drauf?
Christopher Nolan.
Hat ja viele Filme jetzt im 21. Fast alle seiner Hollywood-Filme sind 21.
Boah, Jahrhundert. Also ich würde schon Interstellar fühlen, ne? Oder ja. Inception.
Ja. Ja, gut, Inception nicht. Interstellar würde ich auch eher fühlen, aber er hat sich natürlich für Dunkirk entschieden.
Ach ja.
Da kann ich mir. Aber warum nicht? Es passt halt auch ein bisschen zu Tarantino. Ein bisschen asymmetrisch zu erzählen und
ja.
nicht geradlinig.
Also,
ne?
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es in dem Film auch gar nicht viel zu erzählen. Für mich war der Film eher so ein Vibe, so eine Momentaufnahme. Es ging einfach viel um Angst.
Ja. Also drei Momentaufnahmen.
Ja,
ne?
Oder drei, ja.
Oder eine Momentaufnahme an drei verschiedenen Orten. Ja. So. Jetzt kommt was. Lost in Translation.
sorry.
Für viele Leute ein Lieblingsfilm tatsächlich.
Das ist aber wirklich, ne? Ein Hot Take, ey. Mein Gott, noch eins.
Ja. Dann, der einzige Animationsfilm auf der Liste, auf Platz 2 hat er Toy Story 3.
Wow.
So, und das bildet zusammen mit Black Hawk Down und Toy Story 3 sind die Lieblingsfilme von Tarantino im 21. Jahrhundert.
Boah.
Schon Ding, ne?
Also meine Liste wird anders aussehen, ich sag's mal so.
Ich glaube, meine würde auch anders aussehen, ja. Da wäre, glaube ich, also, da wäre weder Black Hawk Down noch Toy Story
nee,
drauf.
Nee, auf keinen Fall. Guck mal, das, also, okay.
Aber was weißt du schon?
Ja, weiß ich schon. Das, aber das sind ja auch alles gute, also würde ich jetzt mal sagen, gute Filme. Aber das ist schon, das ist ja die Liste von so einem Mainstream-Autor, ey. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß.
Das
und,
ist,
und
ja,
eigentlich,
ja, das dachte ich
eigentlich
auch
ist grad. Tarantino, der kommt doch immer mit Filmen um die Ecke, die niemand außer der Regisseur selbst gesehen hat, Alter. Deswegen hätte ich mir von ihm eher so eine etwas andere Liste erwartet. So eine Liste, die eher nach Connoisseur aussieht und weniger nach, ja, ich war jedes Jahr einmal im Kino.
Es sind nur Hollywood-Filme.
Ja, zum Beispiel, wo ist ein Parasite, Alter? Der hobelt sich doch immer so ein auf das asiatische Kino. Wo ist ein Parasite, ey? Den haben wir sogar auf unserer Top 10 drauf. Auf unserer All-Time-Top 10.
Ja, Parasite, das stimmt. Ja. Ich vermisse aber auch tatsächlich. Ja, doch, was Asiatisches. Nee, ich war gerade so ein bisschen. Ich habe gerade im Kopf auch so ein bisschen meine eigene Liste oder geguckt, was ich hier so getauscht hätte, aber es ist schon so ein bisschen, Ja, vielleicht hat er keine große Muse gehabt irgendwie. Also ich würde mir gern mal den Podcast anhören, würde mich schon interessieren,
Ja. Anmerkung der Redaktion: Wir haben den
wie.
nicht gehört, weil der hinter so einer Paywall ist und wir haben jetzt keinen Bock dafür zu bezahlen.
Ja.
So. Also ich sag's mal so, ich habe jetzt There Will Be Blood nicht gesehen, aber bei mir würden da 9 bis 10 andere Filme stehen. Aber wenn du sagst, dass There Will Be Blood bestimmt mein Film ist, vielleicht würde der ja auch auf der Liste auftauchen. Ein
Möglich, also
PTA kann
ich
man schon machen.
vermute, pass auf, ich vermute, von den Filmen wären wirklich nur diese zwei auf der Liste bei uns beiden oder hätten Potenzial, schätze ich mal. Also Mad Max und There Will Be Blood. Die anderen wären wahrscheinlich, würde ich durch irgendwas anderes austauschen, ziemlich sicher sogar.
Safe.
Alleine Shaun of the Dead würde ich ja durch Hot Fuzz austauschen, wenn es ein anderer Edgar Wright sein müsste. Ja, den mag ich einfach lieber,
Ja.
den Hot Fuzz.
Fair.
Ja, Nolan, ja, genau das
Ja.
Gleiche. Aber gut,
Und übrigens,
so
also
ist es
am
nun mal.
allerwenigsten wäre bei mir wahrscheinlich Lost in Translation drauf. Ich habe den Film nicht gesehen, aber ich finde Sofia Coppolas Filme fürchterlich
Ja.
langweilig, ey. Wirklich.
Ach so, stimmt, das hast du ja eben gesagt,
Wie
ne? Dass die Filme
eingeschlafene
von
Füße, ey,
ihr,
ehrlich.
ja. Eingeschlafene Füße. Ja, also ich habe den vielleicht 2004, 2005
Ja.
habe ich den mal gesehen. Weiß ich noch, habe ich mir aus der Stadtbücherei ausgeliehen
Ah.
und dachte so, komm, da redet gerade irgendwie jeder drüber, über Lost in Translation, weil er, glaube ich, auch, ich weiß nicht, was sie gekriegt hatten, Regie-Oscar oder
Ja,
einen
ja. Ja.
Autoren-Oscar, irgendwie
Oscar fürs
so.
beste Drehbuch.
Ein Oscar hat dieser Film gekriegt und es wurde so hoch gelobt irgendwie.
Ja
Und
gut, ich meine,
deshalb habe
ich liebe Bill Murray, ich liebe Scarjo, ne, das wissen wir alle, aber
ja.
ich, ja, so,
Und die lieben sich beide in dem
ja.
Film.
Okay, das ist ein bisschen eklig, ey. Ich meine, sie ist ja wie viele Jahre jünger als er? 30?
Ja.
Ja,
Möglich,
sie ist von
ja.
84, er ist von 50, also das ist ja schon,
Oh.
uiuiui, heißes Territorium. Krass, sie war da echt nur 19, wow, als sie den Film gedreht
Ja.
haben. Okay, vielleicht gucke ich ihn mir doch mal
Ja,
an.
du musst den sehen.
Ja, aber also ich war trotzdem, nonetheless, ich war von der Liste ein bisschen underwhelmed, wie man so schön sagt.
Ja.
Weil, also von so einem Filmkonnoisseur, der weiß ich nicht, ey, die Beschreibungstexte von Videokassetten auf dem Rücken auswendig kann, ey, auch
Oh
von
ja.
Filmen, die 5 Leute jemals gesehen haben, so.
Ja.
Ja, ne?
Man muss halt auch mal fairerweise noch dazu sagen, es gibt genug Leute in Hollywood, ne, sei es jetzt ein Matt Reeves oder auch ein Alec Baldwin, die sich dann so an die Seite von Paul Dano irgendwie gestellt haben und von den anderen Darstellern gesagt haben, ey, also so nicht, ne? Ben Stiller hat, glaube ich, auch noch mal irgendwas.
Das wäre übrigens so ein Ding, ne? Wer würde fast echt überlegen, also The Batman würde auf jeden Fall in die erweiterte Auswahl kommen, ob er es in die Top 10 schafft, weiß ich nicht, aber ich liebe den Film.
Oh,
Ja, wo wir gerade von Paul Dano reden, ey.
Noch vor The Dark Knight.
Ja, das ist halt so die Frage, ne? Welcher ist geiler? Und
Ja.
außerdem, wo ist eigentlich Herr der Ringe, Alter? Wenigstens
Oh
einer davon
ja.
gehört wohl auf diese verdreckte Liste, ey.
Ja.
Also scheiß auf Harry Potter oder so, aber ein Herr-der-Ringe-Film muss da
Ja.
drauf.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen nach Sympathien alles
Das
gegangen,
kann
ne? Das kann
sein,
natürlich
ja.
auch
Aber
sein.
sorry, die Liste ist halt.
Ja.
Okay, aber wir regen uns darüber auf, scheinbar hat er irgendwas richtig gemacht, aber wir regen uns ja nicht darüber auf, weil sie edgy ist, sondern weil sie für einen Mann dieses Ranges einfach wahnsinnig Mainstream ist, so.
Sehr, das
Ja.
stimmt. Das stimmt.
Und mir fehlt auch A24.
Ja, aber ich sag mal so, wenn Tarantino sich wirklich, und manchmal könnte man das ja echt meinen, wenn Tarantino sich wirklich für den Größten hält, ne? Und das so ein bisschen an Oscars bemisst, ja, bis auf George Miller hat er hier wirklich keinem. Und Ridley Scott vielleicht hat er hier wirklich keinem. Ja gut, und Christopher Nolan auch seit neuestem, seit jüngstem. Ja, die haben alle halt irgendwie schon mal besten Film mit nach Hause gebracht, ne? Und ja. Nee, ich überlege gerade, ob Peter Jackson so ein bisschen, weil du gerade Herr der Ringe genannt hast, ob Peter Jackson nicht vielleicht so ein bisschen unerreichbaren Erfolg hat für Tarantino und er ihm da jetzt nicht, ja, weißt du so, der wird immer so ein bisschen außer Konkurrenz laufen mit seiner Herr-der-Ringe-Reihe.
Ja gut, er hat das Fantasy-Genre zerstört damit, das muss man ihm lassen, aber
ja.
Ich meine, er war ja selber nicht imstande, diesen Erfolg zu reproduzieren. Also ich bin bis heute davon überzeugt, dass diese Trilogie so ein glücklicher Unfall war, so ein bisschen zumindest.
Nee, du meinst jetzt Peter Jackson? Ja, okay. Aber ich denke mir so, Tarantino weiß halt zum Beispiel für seine Karriere, und er ist ja so ein Perfektionist und so weiter, ne?
Ja.
Und so ein Perfektionist will vielleicht auch irgendwie einen Oscar in seinem Regal stehen haben für den besten Film, für bestes Drehbuch und beste Regie irgendwie, ne? Und
welche Oscars hat er denn? Das müsste ich jetzt auch erstmal nachgucken.
Autoren-Oscars hat er, meine ich. Zwei Stück, ja.
Pulp Fiction, oder?
Ja,
gut, also bester Film, ganz aber ehrlich, wird er wahrscheinlich nicht holen.
Na, bester Film hat er ja. Warte mal, nee, bestes Drehbuch hat er ja auch nochmal verloren gegen Argo, gegen Ben Affleck. Kennst du nicht das Bild, wo er doch da, diese Aufnahme, wo dann der Gewinner verkündet wird und die Kamera ist auf Tarantino und er hat gerade so einen Schluck Shampoos genommen und spuckt das dann so aus in dem Moment, wo Argo verkündet wird gegen Django.
Ist das geil.
Ja, und Argo war da auch noch bester Film, in dem Jahr.
Mann,
ist schon klar, dass so ein Tarantino ein bisschen kotzt und sich auch denkt, habt ihr irgendwie Lack gesoffen hier oder was ist los?
Geil.
Also er denkt schon objektiv irgendwie so, ne, dass seine Filme gegen bestimmte andere Filme besser sind, ne?
Ja. Na gut, um ehrlich zu sein, gegen viele andere sind sie auch besser.
Ja.
Naja, gut.
Naja.
Ja. Weißt du, was besonders geil ist?
Was?
Dass Dunkirk und Mad Max da draufstehen. Beides Warner-Filme, Zwinker, Zwinker.
Oh.
Aber Credits an dich, die Brücke hast du dir überlegt.
Ja, okay. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Und Warner ist natürlich gemeinsam mit Netflix ja die letzten Wochen. Wir haben es ja hier schon ganz kurz angeteased letzte Woche. Und dann einen Tag später oder auch am selben Tag noch, wo wir den Podcast aufgenommen haben, kamen schon die Meldungen rein, Netflix, also die Warner-Aktionäre stimmen der Übernahme durch Netflix zu. Die haben das beste Angebot abgegeben und dann hat es einmal ganz laut düdüm gemacht und Netflix hat den Zuschlag bekommen, ja. Und für... Wie viel waren es denn?
80 Milliarden oder so?
74 Milliarden Dollar.
Ah ja.
Nee, Quatsch, das war Skydance. Also, ich kann ja nochmal von vorne ganz kurz, ne? Das fing ja wohl schon 2018 an, so mehr oder weniger, ne? AT&T hat ja Time Warner übernommen, also den Mutterkonzern von Warner Brothers. Mhm. Und dann haben die quasi zu einem neuen Konzern fusioniert namens Warner Media. So, und die haben sich 22 aber wieder getrennt. Also, oder AT&T hat sich von Warner Media getrennt, dann wiederum mit Discovery fusioniert ist, also Warner und Discovery, ne? Ja. Deshalb ist das ja jetzt auch in so einem gemeinsamen Deal. Warner Brothers Discovery heißt es seitdem, als eigenständigen Medienkonzern. Und die haben dann aber im Juni 25 verkündet, sich wieder abspalten zu wollen.
Mhm.
Und zwar unter folgender Aufteilung. Eine Einheit für Studios und Streaming, also das wären dann Warner Brothers, HBO, HBO Max, DC und TNT Sports und eben die zweite Abteilung dann quasi für klassische Kabelsender, ne?
Mhm.
Und genau, und dann fing das ja so im Sommer an, da gab es ja dann die ersten Gerüchte schon, ne, dass ja auch die Donald Trump-Freunde, darüber haben wir ja auch hier im Podcast schon gesprochen, ne, von Paramount Plus, Paramount Skydance Corporation, dass die ja viel Interesse angemeldet haben an der Übernahme von Warner. Und denen ging es dann aber im Speziellen auch um die Fernsehsender, ne?
Ja.
Die dann quasi mit im Portfolio drin steckten, genau. So, Und dann später eben im, ja, so Spätsommer, Herbst, kam dann Netflix auf den Plan und hat eben dieses Angebot abgegeben. Also das erste Angebot von Paramount Skydance lag ja bei 60 Milliarden und dann eben jetzt hier im November kam ja dann Netflix, ich glaube, es waren 82
Ja,
Milliarden.
irgendwie sowas.
Ja.
Irgendwie so im 80er-Bereich habe ich auch im Kopf.
Dem muss der Vorstand oder die Aktionäre ja dann auch wirklich zugestimmt haben, denn es gab eine Pressemitteilung und es gab diese berühmte E-Mail, ne,
Ja.
hatte ich dir ja
Ich habe die
gezeigt.
auch in meinem Postfach.
Du hast sie auch in
Ja,
deinem
klar.
Postfach, genau.
Ob ihnen das nicht nochmal auf die
Und
Füße fällt, ey.
genau, hier Netflix hat eine E-Mail geschickt, also an alle Netflix-Abonnenten, ne, und dann eben mit dem Betreff Warner Brothers kommt zu Netflix. Ja, hallo, wie vor kurzem angekündigt, wird Netflix, Warner Brothers, einschließlich der Film- und Fernsehstudios HBO Max und HBO übernehmen. Aber wie witzig, dass wir auch noch am selben Tag irgendwie letzte Woche hier im Podcast gesagt haben, ne, dass nächstes Jahr, also in weniger als einem Monat, HBO Max dann auch endlich mal bei uns startet, ne,
Ja.
in der Dachregion, ja.
Ja.
So viel dazu.
Aber
Genau, Netflix hat
die.
in dieser Mail dann natürlich noch darauf hingewiesen, was ändert sich, heute ändert sich nichts, bla bla bla,
Es
ne?
wird sich auch so nichts ändern,
Also,
ganz ehrlich, Alter.
es wird sich auch, glaube ich,
Nein.
nicht, nee, nee,
Als ob
nee.
die das HBO-Angebot bei Netflix mit reinziehen. Natürlich lassen die das bei zwei Streaming-Diensten, damit wir alle schön doppelt blechen können, ey. Safe.
Ja, zum einen das und zum anderen hoffe ich mal auch, dass die Netflix, also Ted Sarandos, der macht ja auf mich einen relativ vernünftigen Eindruck, so, ne? Der CEO von Netflix, der ist ja jetzt auch nicht irgendwie auf dem Trip, dass er sagt, irgendwie Netflix soll der einzige Konzern sein, der irgendwie relevant und wichtig ist und wir wollen alle anderen Marken zerstören. Also, das fände ich persönlich ja auch ein bisschen schade. Und das war ja auch so ein bisschen die Sorge, die vielleicht Filmfans hatten, dass es nie wieder 20th Century Fox-Filme gibt nach der Übernahme durch
Ja.
Disney. Aber die haben natürlich die Marke und die Studios auch leben lassen. Die produzieren ja trotzdem noch 20th Century Fox.
Das werden die, wie gesagt, das wird ja auch so laufen, ne?
Ja.
Wahrscheinlich hast du allerhöchstens das Warner Bros. Logo und dann steht unten ganz klein irgendwo in Netflix Company oder irgend so ein Scheiß, kann ich mir vorstellen.
Wahrscheinlich,
Ja, aber
genau.
die Marke an sich ist ja auch viel zu ikonisch und wieder und hat viel zu viel
Eben.
Wiedererkennungswert. Ja.
Eben, eben. Irgendwie, ich meine, jeder jüngere Filmfan, hoffe ich mal, verbindet ja wahrscheinlich irgendwie mit Batman, DC-Helden auch so ein bisschen Warner, weißt du? Oder Harry
Harry Potter,
Potter.
Herr der Ringe,
Hey, ich finde allein, also ich hab ja jetzt die Reihe so ein bisschen gerewatcht die letzten Wochen, ne? Harry Potter. Also ich glaube, so ab Teil 4 habe ich irgendwie so angefangen
naja.
und wie cool, wie stimmungsvoll das ja schon. Ich meine, das hat weniger mit dem Logo zu tun, ne? Wir verbinden viel Nostalgie einfach damit, ne? Aber
Ja.
also wir Hardcore-Filmfans, sage ich mal. Aber der Film be beginnt ja für mich schon mit dem Warner-Logo. Da kommt ja schon die anschwellende Musik von John Williams so, ne?
Ja,
Und dann fliegt ja das Logo immer so in die Kamera rein,
genau, ja.
irgendwie
Ja.
bei Harry Potter. Ich finde das schon
Das ist
cool.
cool,
Ich finde das schon verdammt cool,
ja.
muss ich sagen. Und diese selbe Nostalgie, die fühle ich ja bei Netflix jetzt nicht so. Bei dem
Tadam!
Netflix-Logo,
Was? Das
ja,
Tadam gibt
also.
dir keine Chills?
Ja, nein. Nicht, nee. Da mag ich lieber den Apple TV Plus Jingle. Und die haben ja auch ein neues Logo und das haben sie ja komplett practical gemacht, ne? Diese Animation, diesen Effekt. Das ist komplett
Der
so
Apple?
mit so einem, ja, mit so einem Stop-Motion-Effekt haben sie das gemacht.
Okay,
Richtig
kenne ich noch
cool.
gar nicht, muss ich mir mal
Ja, mit
anschauen.
Versch ja. Gibt auch ein kleines Breakdown dazu, wie
Naja.
sie das gemacht haben, ja.
Ja.
Jo,
Aber.
aber.
Ja,
Jetzt
fang du ruhig an,
wiederum,
ne?
lass mich ganz kurz noch das abschließen, weil
Ja.
jetzt wiederum kam Skydance dann doch wieder auf den Plan, also Paramount und
Ja.
Skydance, und haben gesagt, okay, wisst ihr was, wir bieten euren Aktionären jetzt nicht irgendwie nur noch diese 83 Milliarden, sondern wir bieten jetzt, ich glaube, es waren 107 Milliarden.
Ja, knapp über 100, 105, 107, irgendwie sowas.
Ja, so, und
Ist aber auch eigentlich ein
viele
Fail, ne?
Leute.
Ohne Scheiß.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es dazu kommt. Also ich kann hier auch noch mal kurz Ted Sarandos zitieren. Today's move was entirely expected. We have a deal done and we are really happy with the deal for shareholders. For consumers, it's a great way to create and protect jobs in the entertainment industry. We're super confident we are going to get it across.
Ja.
So, das heißt für von Seiten Netflix, Paramount kann kommen und so viel Geld bieten, wie sie wollen. Das ist abgeschlossen. Deal done, ne?
Ja. Ganz ehrlich, also wenn du jetzt bei eBay mitbietest auf irgendwas und der Hammer ist schon gefallen, die Auktion ist vorbei und eine Minute später schreibst du deinen Verkäufer an, ja, ich biete dir aber 20 Euro mehr, dann hast du halt Pech gehabt, weil dann ist die Auktion ja vorbei, ey. Warum haben die sich denn da nicht früher eingeschaltet? Ich verstehe das nicht.
Ja, tatsächlich ging es ja nicht nur um das Geld, es ging auch darum, wie schnell diese Übernahme abgewickelt wird, ne?
Ja.
Und
Netflix
hat, glaube ich, ja auch irgendwie gesagt, okay, wir haben hier einen Übernahmeplan, das dauert dann ein Jahr und dann ist die Übernahme irgendwie abgeschlossen. Dazu kommt noch, dass sie irgendwie einen Großteil von diesen 82 Milliarden irgendwie in bar bezahlen. Paramount wiederum kam ja dann auch mit den 107 Milliarden, haben gesagt, okay, wir machen die Übernahme sofort und die 107 Milliarden sind komplett in bar. Und,
Junge, gibt es also überhaupt so viel Geld? Gibt es so viel Bargeld?
Ja.
Naja, okay, also die Übernahme, die dauert jetzt irgendwie, ich glaube, Netflix hat sogar anderthalb Jahre dafür anberaumt oder so.
Oder anderthalb, ja.
Und die Aktionäre müssen irgendwie doch noch zustimmen final und das, wie heißt das, das Kartellamt oder so in den USA muss ja auch noch
zustimmen. Ja, genau, so Kartellbehörden.
Ja, die Behörden, ne. Weil wenn die fürchten, dass es da irgendwie zu einer Monopolstellung kommt, können die auch sagen, nee, das schadet dem Wettbewerb und so. Und jetzt ist halt die Frage, wie krass hat der Trumpstar da seine Hände im Spiel? Weil wir wissen ja, dass der eigentlich möchte, dass Paramount den Laden übernimmt, weil er und der Paramount-Chef sind ja scheinbar Best Buddies irgendwie oder so.
Ganz genau.
Und da möchte ich, da interessiert mich dann jetzt wirklich mal, wie weit reicht denn wirklich die Macht des Orange Hitler? So, kann der da wirklich noch intervenieren oder nicht?
Der Orange Hitler. Ich glaube, er wird toben.
Ja.
Er wird, ihr werden die Haare zu, die Haare wie so ein Windstoß mit einem ganz roten Kopf zu Berge stehen. Aber ich glaube, es gibt genug zurechnungsfähige Leute, die solange sie nicht um ihr Leben fürchten müssen oder darum irgendwie für immer in Knast gesteckt zu werden, lassen die sich auch nicht unter Druck setzen. Also ähnlich wie die Entscheidungsträger da bei ABC, die quasi diese ganze Jimmy Kimmel-Entscheidung auch einfach wieder zurückgenommen haben und sich nicht dem Druck, also dem Druck standgehalten haben und gesagt haben, nee, dann hier, unsere Kunden sind uns wichtiger als irgendwie die Stimmungslage von Donald Trump. Also da scheinen ja so kapitalistische Mechanismen doch eher noch mehr zu zählen als eben, ja, wie ich schon gesagt habe, der tobende Trump, so, ne?
Ja.
Weil mal ein Comedian ein paar Gags auf seine Kosten gemacht hat, so. Wenn Disney sieht, uns rennen hier irgendwie scharenweise die Kunden weg, weil Trump ein Idiot ist, dann stellen sie Jimmy Kimmel halt auch wieder ein, ne? Und ich denke auch hier, also wie dramatisch müssen hier die, außer er übt halt echt so viel Druck auf diese Behörden aus, auf die Kartellbehörden aus, in welcher Weise auch immer, ne? Dass da Köpfe rollen, dass da Leute rausgeschmissen werden, bis er einen einsetzen kann, der das quasi nicht absegnet. Das wäre halt die einzige Möglichkeit, schätze ich mal, ne? die Trump-Administration da noch hat.
Ja. Wäre dir das denn lieber, wenn Paramount den Laden übernehmen würde?
Auf gar keinen Fall.
Warum?
Das habe ich doch... Ja, aus den eben schon genannten
Gründen, aber, ne? Okay.
Diese ganzen Korruptions
Vorwürfe
und Vetternwirtschaft
Propaganda...
Instrumente, die dadurch geschaffen
dann,
werden.
Dann stelle ich dir die Frage nochmal anders. Netflix hat jetzt schon angekündigt, dass, weil sie eben ein Streamer sind, die Filme von Warner sehr viel kürzer im Kino sein werden.
Ja.
Wäre es nicht dadurch dann besser, wenn ein anderer von den Big, weiß ich nicht, Five oder was, den Laden übernimmt, statt ein Streamer, der sagt, ja, wir lassen die dann mal 2-3 Wochen im Kino und dann kommen die zu uns auf den Streamer drauf. Weil ganz ehrlich, das wird dem Kino schon echt den Arsch aufreißen.
Das könnte Druck aufs Kino ausüben.
Total.
Auf der anderen Seite gibt es ja Filme, die einfach an der Kinokasse nicht performen, ne?
Das
und dann
ist auch richtig,
quasi ja. von den Kinos rausgenommen werden aus dem Programm. Weil sie wissen, okay, wir haben hier andere Filme, also entweder wir brauchen sie gar nicht erst spielen, weil da nur ein Typ im Kinosaal sitzt oder eine Frau oder wer auch immer. Dann nehmen sie sie langsam aus dem Programm und dann gibt es ja immer noch eine Phase, in der du die Filme gar nicht sehen kannst. Sprich, es vergehen noch mal 4 Wochen und du kannst ihn irgendwie für teuer Geld kaufen.
Mm.
Oder, also ist per Stream, oder eben...
Und das ist gerade bei Sinners so, das geht mir richtig auf den Sack. Aber stimmt, du hast ja, du kannst mir den ja noch zur Verfügung stellen, bei denen habe ich immer noch nicht gesehen.
Wie?
Blood and Sinners.
Bei Wow?
Blood and Sinners, ja. Weil du kannst den...
Hast du nicht mehr die Zugangsdaten?
Nee, darum geht's nicht. Ich sag so. Ja, du kannst mir den zur Verfügung stellen. So. Weil okay. bei Prime kannst du den gerade nur leihen für 17 Euro. Da dachte ich mir so, ja toll, da hätte ich auch umsonst im Kino sehen können mit meiner Flatrate da.
Ja. Also. Noch mal ganz kurz zurück.
Ja.
Genau, diese Zeit, in der Filme quasi... Früher war das ja so, es gab irgendwie eine Phase zwischen Kino und Videothek und dann noch eine kurze Phase zwischen Videothek und Kauf. Oder das war meistens auch so derselbe Zeitraum, weißt du, dass du den Film dir dann die VHS kaufen konntest, einfach ein halbes Jahr nach Kino-Release.
Das war doch echt ein halbes Jahr, ne?
Das war schon ein halbes Jahr, aber der Film war, glaube ich, relativ, also schon ein bisschen früher sogar in Videotheken dann zum Ausleihen.
Ja, aber dann waren es ja immerhin noch, weiß ich nicht, 3 Monate oder so gefühlt.
Ja.
Es waren schon auf jeden Fall einige Wochen.
Ja. War schon einige Wochen auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt, was ich ja damit nur sagen will, ist, ey, wenn, ich persönlich finde es, ja, gar nicht so mega dramatisch, wenn halt Filme, die einfach echt an der Kinokasse nicht performen, warum soll ich die nicht instant online abrufen können. Da spricht ja eigentlich auch nichts gegen.
Ja.
Außer, dass die zu schnelle Verfügbarkeit irgendwie so ein bisschen die Magie zerstört. Ja, aber gut. Ich meine, es gibt jetzt auch noch Stimmen, die kamen und gesagt haben, der Home-Cinema-Markt würde dadurch irgendwie komplett auch eingestellt werden, ne? Weil die meisten oder viele Netflix-Filme gibt es halt auch gar nicht auf Blu-ray, ne?
Und, das finde ich wirklich schade. Ich bin ja ein Sammler, ne?
Ja.
Du auch. Also ich muss jetzt nicht alles haben, was auf den Markt geschmissen wird, aber so einige Sachen hätte ich dann doch ganz gerne.
Ja, es gibt ein paar Netflix-Filme, die hätte ich, glaube ich, auch gerne mal irgendwie.
Also weiß nicht, so Stranger Things würde ich mir vielleicht zum Beispiel ins Regal stellen. Oder auch bei anderen Streamern die Veröffentlichungspolitik, ne? Penguin, ich hätte so gerne The Penguin. Aber das kam nur in so einem scheiß limitierten Steelbook auf den Markt. So.
Ach, okay.
Und das dafür zahlst du jetzt irgendwie zwischen 50, wenn du Glück hast, und 150 Euro. Das ist es mir dann auch nicht wert, ganz ehrlich. Aber was für ein Dreck.
Ich hätte ja gern die Extended Edition von The Electric State, hätte ich natürlich gerne im Regal
stehen also als Mediabook. Ja, das hätte ich auch gerne. Ja, sogar als limitiertes Mediabook würde ich mir das holen. Als
limitiertes, so zwei, auf zwei Stück. Eine für dich, eine für mich.
Ja. Ich würde mir jedes Cover holen, ey.
Mit Wendecover. Ja. Einmal nur Millie Bobby Brown vorne drauf.
Und einmal
Chris
Pratt mit seiner hässlichen Wischmopp-Perücke. Sorry, das sah wirklich wie ein Wischmopp aus, ey. Was war das denn, ey?
Ja, wie eine Perücke sah es aus.
Weißt du, für 300 Millionen fucking Dollar und die hatten nicht 100 Dollar für eine vernünftige Perücke übrig. Ey. Das verstehe ich
bis heute nicht. Das nächste Mal sammeln wir.
Ja.
Wir machen eine Kickstarter-Kampagne für eine vernünftige Chris Pratt Perücke.
Ja, Mann.
Der ja jetzt gerade im Vatikan unterwegs ist, ne? Für eine Doku.
Aha.
Ich glaube, es ist sogar eine Vatikan-Doku, die der Vatikan selber
über beauftragt Leo oder hat.
Was? Nee, ja, auch. Ah, ja. Und Chris Pratt ist ja so ein sehr gläubiger Kirchengänger. Nichts gegen.
Wirklich?
Ja, der ist ja total.
Ah, okay. So, crazy, bitte interpretiert mein Gelächter jetzt nicht falsch.
Ja.
Naja, gut. Whatever floats your boat, würde ich sagen.
Ja.
Aber wenn der Vatikan schon selbst die Türen öffnet, dann wird es ja wahrscheinlich eine äußerst unabhängige Dokumentation werden.
Ganz bestimmt.
Ja. Ah, ja, gut.
So, von, ja, wir haben ja noch was Schönes, ne?
Also falls es jetzt nicht die Golden Globes sind, dann liege ich, dann musst du mir nochmal auf die Sprünge helfen.
Nee, dann sind es die Golden Globes. Ja, was heißt was Schönes? Ja, die Golden Globes sind ja auch, haben wir ja hier auch schon jetzt öfter mal besprochen, wie unrelevant die eigentlich hin und wieder mal. Also die standen ja schon sehr hart auf der Kippe, ne, die letzten Jahre irgendwie.
Ja, da haben sie sich jetzt einen Marketing-Gag ausgedacht, um die Gen Z so ein bisschen einzufangen. Hast du davon schon gehört?
Nein.
Ja, sie haben eine neue Kategorie eingeführt. Ja.
Oh.
Ja. Digital Audio Best Podcast.
Wow, okay.
Ich frage mich, warum wir nicht nominiert wurden. Da bin ich echt ein bisschen sauer dabei.
Das ist echt ein bisschen ein bester Newcomer vielleicht sogar noch, ne?
Okay, nee, also das sind halt alles natürlich so Ami-Podcasts. Die meisten davon kommen irgendwie von Sirius XM. Keine Ahnung, irgendeine Holding oder so. Ach. Und ich höre die auch alle nicht, ne? Also, Call Her Daddy, Good Hang with Amy Poehler, The Mel Robbins Podcast, Smartless, Up First, Armchair Expert.
Nicht der Bret Easton Ellis Podcast?
Ja, der leider nicht, ne? Aber vielleicht ist ja diese Episode.
Die Folge, die
genau.
Ja.
Ja,
ja. Tarantino.
Ja. Ansonsten, ich meine, ich finde bei den Golden Globes finde ich das immer sehr spannend, wie sie die Filme so aufsplitten, ne?
Klar.
Also One Battle After Another ist ja jetzt zum Beispiel kein Drama, sondern ein Musical oder Komödie. Finde ich immer ganz witzig. Okay, ja, der Film hat auch ein paar Lacher, aber gut. Nee, also du hast die Nominees da noch gar nicht gesehen, hast du mir erzählt, ne?
Mal überhaupt nicht, okay. Ja, überrasch mich mal.
Ja, Best Motion Picture fangen wir direkt mal mit an, ist also die Hauptkategorie, ne? In der Kategorie Drama, Frankenstein, Hamnet, It Was okay. Just an Accident, The Secret Agent, Sentimental Value und Sinners. Also Sentimental Value ist spannend, habe ich jetzt schon sehr viel drüber gehört, neuer Film von Joachim Trier, ich habe ihn leider noch nicht gesehen, aber ich habe es fest vor.
Ich habe jetzt aktuell nur zwei von den Filmen gesehen. Der Sentimental Value sagt mir gerade nicht.
Neuer Film von Joachim Trier. Es geht wohl um so einen Schauspieler, gespielt von Skarsgård, von Stellan. Der möchte, dass seine Tochter in einem seiner Filme mitspielt, aber die hat keinen Bock und deswegen engagiert er dann eine amerikanische Schauspielerin, nämlich Elle Fanning. Ja.
Ja, genau. Habe ich doch war Ausschnitte und
ja. Der soll wohl sehr, sehr berührend und schön sein. Deswegen bin ich mal sehr gespannt.
Ah, wie schön.
Ja, aber also okay. Ich glaube, ich habe gar keinen Film davon gesehen, aber von dem, was ich so gehört habe, wäre ich tatsächlich wahrscheinlich bei Sinners, ey, weil da habe ich jetzt dann so das Beste drüber gehört.
Ja, The Secret Agent habe ich auch richtig Gutes drüber gehört, ne? Dieser Film mit Wagner Moura.
Ich muss jetzt mal kurz. Das Poster sieht wie so ein Western aus, ey.
Ja. Ja?
Ja, schon.
Ja, wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen Mexicano angehauchte Neon-Western.
Bisschen Mexiko-Filter drüber, ja.
Ästhetik.
Oh, und Udo Kier spielt mit, ist ja geil.
Ja, stimmt. Einer seiner letzten Filme dann, ne?
Ja.
Stimmt, der ist verkostet. Ich muss aber gerade mal. Also, Frankenstein, gefiel mir eigentlich ganz gut bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Also der wird ab einem gewissen Punkt wird der sehr langwierig. Das war mir einfach, der war einfach ein bisschen zu lang, der Film, muss ich sagen. Aber an sich mochte ich den schon ganz gerne, ja. Ja, Blood and Sinners, wie du schon sagst, ne? Ein einfacher Unfall, ja, gut. Was hatte Chloe Zhao nochmal? Das war. Sie hatte den Film mit. Hamnet. Nee, sie hatte. Chloe Zhao hatte doch den Film vor ein paar Jahren im Corona-Jahr, glaube ich.
Nomadland,
ja. Genau, ja. Ah, und The Rider. The Rider war natürlich super, den mochte ich. Ah, okay, da hat sie hier schon einen neuen Film jetzt direkt nominiert, okay. Naja, okay, gib mal weiter. Was gibt's denn bei der Kategorie Comedy Musical? Was haben wir da? Hast du eben schon eins gesagt, ne?
Bei der Kategorie Comedy Musical, oh Gott, jetzt muss ich erstmal wieder, ich war jetzt bei Hamnet, so. Zack. Genau. Da habe ich auch nur wenig von gesehen, leider bisher. Blue Moon, Bougonia, Marty Supreme, der bei uns noch nicht angelaufen ist. No Other Choice, auch der ist bei uns noch nicht angelaufen. Nouvelle Vague und One Battle After Another. Also. Also ich kann
Novel.
jetzt leider nichts zu No Other Choice und Marty Supreme sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sich zwischen diesen dreien irgendwie entscheidet, wer da den Preis abräumt.
Zwischen welchen nochmal?
One Battle After Another, No Other Choice
Ja.
und Marty Supreme.
Aha.
Ich bin immer noch kein Safdie-Fan, ne? Das ist jetzt von Josh Safdie mit Timothée Chalamet als Tischtennisspieler, so.
Ach, der.
Ja. Und mit Gwyneth Paltrow. Aber Gwyneth. Aber ey, da bin ich ganz ideenlos. Also One Battle After Another, der ist ja sehr kontrovers aufgenommen worden. Ich fand den ziemlich stark, viele andere nicht. Ich weiß nicht, wie der performen wird in der Award-Season. Ich habe auch keine Vorstellung davon, ob der irgendwelche realen Chancen bei den Oscars hat. Vielleicht für Leo und für Benicio del Toro.
Aber sehe ich das richtig? Richard Linklater ist einfach mit zwei Filmen nominiert.
Ja.
Mit Nouvelle Vague und mit Blue Moon. Das ist ja krass.
Yo, what the fuck, ey? Das ist ja der Wahnsinn.
Ja, ne?
Ja. Das ist natürlich frech, ey.
Oh, Richard Linklater war doch der von Boy. Ja. Ja, ich weiß schon, Linklater, ja. Ja, gut. Aber hier, oh, Bogonia, den muss ich mir auch nochmal angucken jetzt. Der ist ja auch nominiert. Marty Supreme, okay, die haben sich ja gesplittet, die Safdies, ne?
Ja.
Der andere Film, der ist auch von dem anderen Safdie-Bruder quasi, von
Von
Benny
Benny, ja.
Safdie.
Der mit The Rock.
Der, The Rock, ja.
The
So, und was, denn, ja, keine Ahnung, ich bin da auch ein
Rock.
bisschen. Ich stehe gerade irgendwie so auf dem Schlauch, muss ich sagen. Ich bin ein bisschen irritiert über die, ja, doch sehr, sehr,
Schon als eher Arzi,
ja, überraschende Nominierungen hier
ne?
tatsächlich. So Frankenstein, Blood and Sinners auch so prominent schon jetzt irgendwie und.
Ja.
Okay, da hätte ich doch, was hätte ich denn? Ich muss mal gleich meine Lieblingsfilme aufrufen, gucken, was ich da eigentlich
Ja.
eher drin reingesteckt hätte. Was ist als nächstes? Regie vielleicht oder Drehbuch?
Ja, also Animated gibt es natürlich noch,
Mhm.
da sehe ich den Preis wahrscheinlich entweder bei Zootopia oder K-Pop Demon Hunters
Ja.
oder Demon Slayer, den werde ich jetzt nicht komplett nennen, den Titel. Das sind halt so die Filme, die ein bisschen durch die Decke gegangen sind. Elio,
Warum willst du den Titel nicht komplett nennen?
Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, The Movie Infinity Castle, was für ein
Ach
Schwachsinn,
so,
ey, das.
ich dachte, da wäre irgendwas politisch
Nee, 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 nee,
Unkorrektes
nee.
oder
Nee, nee, nee,
Beleidigendes
nee.
im Titel
Nee,
drin.
nee, nee. Ja, dann gibt es natürlich noch 1 Million Acting-Kategorien.
Ja. Wen kann man da irgendwas hervorheben? Ah, weißt du was, ich rufe es jetzt einfach mal kurz auf.
Ja, gut, also Dwayne The Rock Johnson ist ja für Drama nominiert, das weiß ich nicht.
Ja.
Michael B. Jordan mit seiner Doppelrolle.
Ja. Oscar Isaac, das fand ich ein bisschen, das wollte ich ja eben sagen in Frankenstein. Ich
Ja.
mochte ihn überhaupt nicht als Viktor Frankenstein. Nee, der hat einfach ein Arschloch gespielt.
Achso, ja, okay.
Einfach einen Idioten. Also da mochte ich
Ja, gut, das
irgendwie,
hat Hans Lander auch, ne? Also, Christoph Waltz meine ich.
ja, aber nicht so. Das ist einfach ein skrupelloser Idiot, den er da irgendwie dargestellt
Achso,
hat.
ja, okay.
Ich habe so Viktor Frankenstein nicht in Erinnerung. Schon sehr skrupellos und aber irgendwie anders, so. Ist nicht gerade jetzt auch ein Anti-Held, aber weiß ich nicht, mochte ich nicht. Wenig, also ja. Wenig Tiefe, wenig
Ja,
Charisma,
okay.
trotz dieser
Keine Aura.
Rolle. Ja, keine Aura, ja, kann man, ja, wirklich, also schon. Ich habe jetzt auch nur den Kenneth Branagh-Vergleich irgendwie von vor 25 Jahren oder so. In Mary Shelleys Frankenstein, aber da mochte ich ihn eher. Der hat aber auch ein bisschen realistischeren Ansatz, ja. Und, aber Jacob Elordi, der war cool eigentlich so, ja. Und der Film ist auch sehr cool inszeniert. Aber gut, egal, sei es drum.
Ja.
Beste Regie hast du gesagt, genau, ja. Die beste Regie, Ryan Coogler.
Achso. Ja, also seien wir mal ehrlich, ich denke mal, es wird sich wahrscheinlich entscheiden zwischen PTA und Ryan Coogler, könnte ich mir vorstellen.
Okay.
Ja, oder glaubst du jetzt, dass, weiß ich nicht, Guillermo del Toro den Preis gewinnt? Ich weiß es ja nicht.
Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube nicht. Ja, nee. Wobei man hier halt auch sagen muss, ne, es sind ja dann die, die ganzen Journalisten, die das ja eher dann
ja.
abstimmen, ne?
Ja. Interessant finde ich auch Cinematic and Box Office Achievement, ne, weil da haben wir jetzt einen Avatar, der offenbar Vorschusslorbeeren bekommt, weil der hat noch nichts eingenommen. F1 war ein ziemlicher Flop, um ehrlich zu sein. K-Pop Demon Hunters hat schon hart geruled. Sinners war ja auch lange Zeit ziemlich konkurrenzfähig gegen die ganzen Blockbuster und auch Weapons stand gar nicht schlecht da, ne? Und dann hast du halt einen Zootopia 2, der irgendwie den viertbesten Start aller Zeiten hingelegt hat, also.
Oh, krass.
Naja, der ist richtig, der ist, ich glaube, der hat seine Milliarde inzwischen. Oder ist kurz davor zumindest.
Krass, Avatar ist ja auch einfach nominiert, ey.
Ja, das ist.
Und der hat noch keinen einzigen Cent eingespielt. Naja.
An mir hat er auch nichts verdient.
Blood and Sinners, der lief halt relativ früh und relativ alleine, weiß ich, ne? Im April, März oder so.
Ja.
Hat einen ganz guten Slot. Ich glaube, der hat auch im Vergleich zum Budget ganz gut eingespielt.
Mhm.
Lass uns doch nochmal kurz einen Blick werfen auf die beste Dramaserie. The White Lotus, dritte Staffel, war nicht so cool. Severance habe ich leider nicht fertig geguckt. Pluribus bin ich auch noch dran. The Pit war... Mann, was war denn das nochmal?
Das habe ich auch noch nicht gesehen, aber das scheint wohl...
Das ist cool, glaube ich. Das habe ich jetzt schon öfter gehört.
Also das scheint wohl eines so der ersten großen Sachen zu werden, die sie dann bei HBO in Deutschland droppen, was natürlich ein bisschen...
Ach so, natürlich, The Pit, geil, ja.
Was natürlich...
Darüber haben wir doch hier gesprochen.
Ja, was natürlich aber armselig ist, weil, wie gesagt, die Serie ist jetzt ein Jahr alt, ne, also das ist, kommt dann natürlich ziemlich spät.
Ja, dieser geistige Nachfolger zu The Emergency Room hatten wir doch hier besprochen mit Noah Wyle, ja, sehr cool, freue ich mich drauf, geil.
Ich könnte mir halt vielleicht...
Ja, cool.
Ich könnte mir vielleicht echt Pluribus vorstellen, weil...
Ja.
Es ist halt wieder Vince Gilligan und die Serie hat gerade einen übelsten Buzz, ey. Also,
ja.
Never change a winning team, würde ich mal sagen, ne?
Ja, Vince Gilligans Serien neigen aber auch dazu, sehr hart gefappt zu werden bei den
Ich weiß, Breaking Bad hat auch schon einiges gewonnen, auf jeden Fall.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es eher bei den Emmys war, aber...
Bob Odenkirk und Rhea Seahorn. Ich weiß nicht, die beiden waren, glaube ich, für Better Call Saul irgendwie 63 Mal zusammen nominiert oder so. Und oder die Serie über die Jahre und hat halt nichts gewonnen.
Gar nichts?
Nein, ich meine nicht. Oha, irgendwie. Das war irgendwie, da gibt's auf jeden Fall ein riesiges Gap zwischen Nominierung und nicht gewonnen.
Ja.
Und das versteht halt keiner.
Nee.
Die Serie hat einzelne Folgen, die sind bei IMDb mit 10 von 10 bewertet, ne?
Ja,
also, und braucht man nicht mehr.
Und nicht gerade wenige Leute sagen, die sei besser als Breaking Bad, was ich unfassbar zu glauben finde, aber.
Ja. Ich würde auch fast schon so weit gehen, ja.
Auch wow, krass, okay. Ich muss sie endlich mal zu Ende gucken, ey.
Ja, also die letzten Staffeln auf jeden Fall. Also ab Staffel 3, 4, 5, so, das ist schon um einiges besser, noch krasser erzählt als Breaking Bad, ja.
Krass, Alter.
Baust nochmal eine ganz andere Verbindung zu den Figuren auf. Auch zu Figuren, die du kennst. Also Michael Ehrmantraut ist besser in Better Call Saul als in Breaking Bad. Da kommt er ja noch besser weg. Mm. Noch viel besser beschrieben. Viel besser gespielt. Er hat einfach mehr Platz.
Ja.
So.
Heftig, gut, du hast ja wirklich recht, Alter.
Ja, ne,
Better Call Saul hat 53 Emmy Award Nominations und keinen einzigen Gewinn. Boah. Ja.
Nicht mal die Darsteller und Rhea Seahorn.
Rekord für die meisten Nominierungen ohne Gewinn. Das ist ja richtig armselig, ey. Wow, heftig, ey. 192 Nominations und 34 Gewinne. Das ist echt ein Fail, ey. Wow. Also dafür, dass die so krass bewertet ist, ey. Wow, das ist so fällig. Da falle ich gerade wirklich aus allen Wolken, ey. Meine Fresse, 9. Wow, wow, wow.
Und hier kann man noch kurz zur Miniserie sagen. Also ja, die anderen,
sorry, ich drifte ab hier.
Habe ich alle nicht gesehen. Sagt mir auch nichts, bis auf Black Mirror und Adolescence. Und ich schätze mal, Adolescence wird safe gewinnen.
Ja, also Adolescence sehe ich da auch. Ich weiß gar nicht, ob jetzt...
Adolescence.
Ich weiß auch gar nicht, ob... ist der Typ gar nicht nominiert, der Vater?
Doch, doch, Stephen Graham auch.
Stephen Graham.
Der Boy auch. Owen Cooper.
Ach da, ja, ja, jetzt sehe ich es. Hm. Ja. Oh, boah, ernsthaft, Charlie Hunnam habt ihr... Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Ey, jetzt werde ich aber da sauer, ey, ohne Witz.
Charlie Hunnam.
Charlie Hunnam, ey, für Monster The Edgeen Story, für diese abgewichste Kacke, ey, das ist doch nicht euer Kackernst, ey, wirklich. Ich fand diese Serie so eklig. Bäh.
Charlie Hunnam.
Nee, aber okay, diesmal finde ich es dann geil, dass... Wie war das denn noch beim letzten Mal? Owen Cooper hat nicht gewonnen, weil er mit irgendwem anders in derselben Kategorie war oder so.
Kann sagen, also bei den Emmys meinst du jetzt,
ja,
ne?
Ich glaube. Ich weiß nur noch, ich glaube, da hat nicht Stephen Graham da gewonnen? Ich glaube, ne? Da war ich noch sauer, weil Colin Farrell mal wieder nicht gewonnen hat, meine süße Maus, ey. Obwohl der Pinguin eine etwas geilere Rolle war als dieser traurige Vater da. Aber gut, ich will jetzt nicht schon wieder damit anfangen.
Ja. Ja, okay. Ja. Die, ich weiß jetzt aber auch nicht mehr, muss ich sagen, mit dem, ich sehe nur, sorry, weil ich war gerade, hier Jacob Elordi ist ja doch nominiert, sehe ich gerade, aber für eine Miniserie. Bester Hauptdarsteller für eine Miniserie. The Narrow Road to the Deep North.
Oh mein Gott. Ja.
Gut. Ja, wir lassen uns überraschen. Ich sehe jetzt hier, ich hoffe, es sind doch noch mal ein paar andere Filme, die sie bei den Oscars auspacken. Ich muss nämlich sagen, wo ist denn hier meine Top 10? Hier, aktuelle Kino. Ja, ich vermisse hier doch... Ja, gut, das sind dann doch eher Filme für die Oscars. Bin mal gespannt, ob da vielleicht doch nochmal Eddington irgendwo auftaucht.
ich bin gespannt, ey.
Ja, wobei ich auch sagen muss, ich habe gerade so meine Top 10 vor Augen. Habe ich mir gerade mal aufgerufen. Ich drop die jetzt nicht. Da machen wir eine extra Folge zu, denke ich mal. Diese nächste oder übernächste Woche. Oder, oder zumindest, wenn Avatar irgendwie mal angelaufen ist, weil den würde ich schon gerne nochmal sehen.
Ja.
Ja, aber meine Filme werden auch gar nicht so groß bei den Oscars stattfinden.
Ich bin auch gespannt, ja. Ich bin auch sehr gespannt.
Weil dieses ganze Ding hier wie ein einfacher Unfall, Hamnet, Sentimental Value, der klingt von der Erzählung her, auch wie du ihn eben nochmal beschrieben hast, klingt das schon ganz cool. Was ich davon gesehen habe, hat mir auch gefallen. Je nachdem, wann der startet. Ich weiß gar nicht, wann der bei uns startet. Ja, vielleicht werde ich den noch sehen. Aber Secret Agent, auf den habe ich noch Bock, muss ich sagen. Mhm. Sehr gut, sehr, sehr, sehr große Lust habe ich auf den. Blue Moon. Ja, Nouvelle Vague. No Other Choice von Park Chan-wook, von dem habe ich auch schon gehört. Weiß ich noch nicht, ob ich da jetzt unbedingt mir die reinziehen werde. Nur,
ja, ich muss auch mal gucken.
Ja, ich bin ja schon ein Freund davon, die Oscar-nominierten Filme alle gesehen zu haben. Aber jetzt fühle ich es gerade nicht so. Ist jetzt nichts, wo ich einen kleinen Hype irgendwie aufgebaut hätte und mir denke, okay, cool, die muss ich jetzt alle noch sehen. Nee, gar nicht. Anders. Letztes Jahr war es irgendwie anders, würde ich sagen. Ne? Letztes Jahr war ja das Jahr mit Zone of Interest und so, ne? Das war schon ein spannendes Jahr, muss ich sagen. Da waren echt viele Filme, wo ich gut das abschätzen konnte. Dieses Jahr ist ein bisschen dünn.
Ja, ich bin auch mal gespannt.
Letzte Frage, was siehst du jetzt hier so ad hoc schon bei den Oscars von den ersten, von den Film-Nominierung, Regie-Nominierung.
Oh Gott.
Was siehst du da safe?
Was sehe ich da safe? Okay, also.
Außer One Battle After Another.
Ja, ich wollte gerade sagen, also der wird für besser Film und bessere Regie wahrscheinlich nominiert. Sinners sehe ich wahrscheinlich bei bester Film und, auch bessere Regie. Leonardo DiCaprio natürlich, besser Darsteller. Uh-huh. Ich hoffe so ein bisschen, dass sie Jesse Plemons nominieren, weil das wird für mich immer unverweigerlicher, dass der mal eine Anerkennung auch bekommt für seine Leistung.
Als für Bogonia dann,
ja. Der ist ja, ich weiß gar nicht, ob er letztes Jahr bei den Oscars schon nominiert war für Kinds of Kindness.
Matt Damon.
Ja. Ich weiß echt nicht, ob ich wirklich glauben soll, dass sie Dwayne Johnson nominieren als bester Hauptdarsteller. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So krass war es. Ja, er hat mal geschauspielert, meine Fresse, aber andere Leute machen es trotzdem noch besser. So. Vielleicht Jeremy Allen White, so bester Hauptdarsteller. Ja. Michael B. Jordan vielleicht auch. Schauen wir mal. Ich habe Sinners leider noch nicht gesehen. Ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ja, so ein Avatar, ne? Beste visuelle Effekte. Form okay. F1 auch beste visuelle Effekte, ne? Ganz klar. Und ansonsten, also ich bin gerade ein bisschen verlegen, weil ich leider mir wenig weibliche Parts einfallen, die ich jetzt so bei den Oscars verbuchen kann. Da hast du mich jetzt auf dem kalten Fuß erwischt, da muss ich nochmal drüber nachdenken.
Ja, ich müsste auch. Ja. Also ich kann es jetzt auch nicht einschätzen. Ja.
Aber ey, wir lassen uns mal
über. Höchstens noch so ein paar, ja, so ein paar technische Kategorien, ja, aber ja. Wie gesagt, wenn ich so meine Liste jetzt hier angucke an Filmen, die ich mochte dieses Jahr, ich kann ja mal anteasen, einen Film kann ich dir gerade noch nennen, sowas wie Entweder, ne? Die mochte ich ja besonders gerne, sowas wie Late Shift, also der Film mit Leonie Benesch, ne? In dem sie die Krankenschwester spielt. Ja. Das ist für mich auf jeden Fall schon mal einer der Filme des Jahres. Mhm. Wahrscheinlich September 5 auch. Also der mit auch mit Leonie Benesch. Ne?
Ja.
Also die beiden Filme, die waren ja im Januar, Februar habe ich die gesehen.
Ja.
Late Shift haben wir zusammen gesehen. Erinnerst du dich?
Den haben wir zusammen gesehen, ja. Der wird es wahrscheinlich auch in meine Top 10 schaffen.
Sehr schön, siehst du. Okay, dann haben wir das hier beide so ein bisschen angeteased. Ich vermiss tatsächlich auch einen A24-Film.
Mhm.
Dass der jetzt vielleicht bei den Globes nicht so eine Rolle spielt, vielleicht bei den Oscars ja dann doch, ich weiß es nicht genau. Ich glaube es ja eher nicht.
Es war leider nicht so das stärkste A24, ja, sag ich mal.
Ja. Also ich habe hier einen auf dem Zettel, aber ich sag's jetzt noch nicht.
Ich bin gespannt.
Ja. Ja, du weißt schon welcher. Es ist jetzt nichts, keine Überraschung.
Ich muss gerade echt überlegen.
Ja. Nö, dann haben wir ja hier eine schöne, schönen Abschluss gefunden.
Ja, auf jeden Fall. Bin sehr gespannt.
Ja. Und mit einer kleinen Prognose. Also, zeigt jetzt aber auch nur auf der anderen Seite, wie, ja, weiß ich nicht, es wirkt ein bisschen unrelevant tatsächlich, diese Golden Globe-Nominierung. Oder was meinst du? Oder ist das ein bisschen, soll jetzt nicht so von oben herab klingen? Ich habe ja das vieles davon auch gar nicht gesehen, aber es wirkt ein bisschen unrelevant, muss ich sagen. Ich weiß nicht, da waren andere Filme, haben wir irgendwie intensiver besprochen, habe ich so das Gefühl. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß auch nie so recht, wie viel Bedeutung ich denen dann da jetzt beimessen soll im Einzelfall oder eben auch nicht, ne? Ja. Ein bisschen schwierig zu sagen.
Anora war halt dieses Jahr irgendwie noch so eine schöne Überraschung, auch für die Oscars. Ich habe den ja am Oscar-Abend gesehen, in der Oscar-Nacht habe ich den gesehen.
Mhm.
Und dann fing die Verleihung an. Ja. Und das war für mich nochmal so ein richtiger Aha-Wow-Effekt, Überraschungsfilm.
Ja.
Sehe ich jetzt hier irgendwie gar nicht. Das wirken eher sehr schwermütig, diese Filme. Also auch Sentimental Value und so. Das ist ja voll das Kammerspieldrama irgendwie so. Mhm. Und zumindest das, was ich so an Bildern davon gesehen habe, ja.
Ja, schon. Ja, doch schon, ja.
Ja. Aber gut, das heißt ja noch nichts. Ich würde sagen, wie man so an einem Filmset sagt, ne, letzter Drehtag, it's a wrap.
It's a wrap.
In dem Sinne, Lieber Niklas, ich danke dir. War
danke dir auch.
Schön.
Ja, ein cooles Gespräch.
Ja.
Ja, und dann
schaut wie immer auf unserem YouTube-Channel rein.
Yes,
schaut
das
mal bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Hört natürlich bei A42 rein. Da gab es auch wieder eine neue coole Folge am Dienstag. Und ja, lasst euch nicht lumpen. Bleibt uns treu.
Bleibt uns treu. Schaut schön viele Filme. Schreibt uns mal, welche Filme ihr am stärksten fandet dieses Jahr. Bald kommen unsere Flop- und Top-Listen.
Oh, ja.
Zumindest gehe ich mal davon aus, dass die kommen.
Auf einer der Liste ist auf jeden Fall Electric State mit drauf.
Oh, ich glaube, auf einer Liste ist auch War of Words drauf. Also, viel Spaß beim Filmschauen, beim Serienschauen, im Kino oder zu Hause. Bis dann und guten Ritt.